Wenn euch jetzt zu Beginn einer Predigt einiges so ein bisschen verworren vorkommt oder so, ihr könnt nachher mit dem Konstantin reden, der kann euch dann alles erklären, was jetzt kommt. Er weiß es noch nicht, er hat Ahnung von dem, was ich jetzt am Anfang so ein bisschen erzähle, denn du hast ja mal eine Ausbildung zum Tierpfleger gemacht. Und die Frage ist, ist heute nicht mehr so interessant, aber in früheren Zeiten, woran erkenne ich eigentlich bei einem Tier, ob es ein Fleischfresser oder ein Pflanzenfresser ist? An den Zähnen. Das ist jetzt nicht schlecht, weil Jäger, Fleischfresser, da ist das Gebiss ein bisschen anders. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende zurück. Ich will jetzt rauskriegen, ist das ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser? Dann kannst du hingehen, dir die Zähne angucken. Und wenn du Glück hast, ist ein Pflanzenfresser. Wenn du Pech hast, dann... Ja. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie man sowas erkennen kann, ein bisschen mehr aus der Ferne. Und zwar ist es so, dass bei den Pflanzenfressern die Augen hier sind und bei den Fleischfressern eher hier. Und das kann man dann auch so ein bisschen aus der Entfernung entdecken. Das stimmt jetzt nicht so hundertprozentig, aber es ist eben schon so, Pflanzenfresser, sind die Augen eben hier weit. Jetzt bricht gerade der Ton hier ab irgendwie. Bei Pflanzenfressern sind die Augen hier außen und bei Fleischfressern hier innen. Wenn ihr denen dann auch wieder in die Augen guckt, aber da muss man wieder näher ran, dann seht ihr, dass bei Pflanzenfressern die Pupille so waagerecht ist und bei Fleischfressern senkrecht. Wie gesagt, nicht immer, es stimmt nicht immer, aber es, in den meisten Fällen ist das so. Stimmt doch, oder? Allesfresser, genau. Dann gibt es die, die ihr Auge dann auch hier vorne haben, aber die haben dann meist auch eine runde Pupille. Und jetzt könnte man ja sagen, warum hat die Natur das so gemacht? Der Grund liegt darin, dass eben der Fleischfresser sich mehr fokussieren muss und beim Gucken mehr Tiefenschärfe braucht. Der Pflanzenfresser muss, ich sag mal, einen größeren Horizont haben. Weil Pflanzenfresser sind eben auch Fluchttiere und die müssen eben gucken, ob jetzt irgendwie da aus der einen oder der anderen Ecke irgendwie so ein anderes Raubtier kommt und einen reißen will. Deswegen kann man da, ist eben bei den Pflanzenfressern so, dass die einen weiteren Horizont haben, deswegen die Augen hier sind und die Pupillen eben Querschlitze sind. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Mensch? Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Ist ja heute auch so eine spannende Frage. Du hast ja schon angedeutet, wir sind Allesfresser. Also deswegen gucken wir auch so aus den Augen raus, wie wir gucken. Also der Mensch ist ein Allesfresser. Und das ist eben dann so, dass bei den Fluchttieren oder dann eben bei uns Menschen dann eben die Frage ist, was machen wir eigentlich, wenn Gefahr kommt? Also greifen wir an, also fletschen wir die Zähne oder suchen wir das Weite? Das ist mal so und mal so. Manchmal greifen wir an und manchmal rennen wir weg. Also wir sind eben auch beides, eben Raubtiere und Fluchttiere. Ich vermute mal, ihr kennt das dann auch alle. Und es gibt eine Situation, wo wir eigentlich alle miteinander, ich sag mal, eher Fluchttiere sind. Also es ist jetzt nicht, wenn ein Löwe ankommt, dann rennen wir auch höchstwahrscheinlich alle weg, aber das ist ja auch eher selten. Aber es gibt eine Situation im Leben, wo wir eher dann uns zurückziehen, fliehen. Nicht immer, aber die meisten machen das so. Um das jetzt zu verstehen, warum wir uns in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, müssen wir jetzt einmal kurz diesen Strang verlassen und uns mit den Griechen beschäftigen und mit dem, was sie unter Liebe verstanden haben. Liebe, das ist bei uns ja, ich sag mal, vom Begriff her eher sehr eindimensional. Wir haben eben diesen Begriff Liebe, aber der Grieche, und ihr habt das ja bestimmt schon mal gehört, hat eben die Begriffe Eros, Agape und Philio. Und da verbinden sich ganz unterschiedliche ich sag mal, Seinsweisen dahinter. Eros, der römische Gott, das ist der, der uns dann in Wallung versetzt. Das ist dann eben auch so der Gott, der dafür sorgt, dass wir Beziehungen eingehen. Da kommt die Erotik her und. Und das kommt in der Bibel jetzt nicht so häufig vor. Die beiden anderen Begriffe, eben Agape und Philia, das sind Begriffe, die in der Bibel auch vorkommen. Aber nicht nur in der Bibel, sondern auch darüber hinaus. Und also wir kennen ja so Philosophie oder Philanthropen oder so. Also diese Liebe, das ist eine Liebe, die, ich sag mal, auf, man könnte das jetzt so beschreiben, auf Gegenseitigkeit beruht. Also es gibt Leute, die lieben die Philosophie, also die lieben die Beschäftigung mit der Weisheit. Die nennt man dann auch Philosophen oder also Hobbyphilosophen, wie auch immer. Jemand, der kein Interesse an der Weisheit oder an Literatur hat, der wird nie zum Philosoph werden. Und wenn sich zwei Philosophen treffen, dann wissen sie zumindest schon mal, was sie eint, nämlich die Liebe zur Weisheit, zum Beispiel die Liebe zur Geschichte, die Liebe zur Literatur. Also diese Liebe ist eine Liebe, die so ein bisschen auch auf Gegenseitigkeit beruht. Agape, das ist jetzt auch nicht nur ein Begriff, der im Neuen Testament oder so vorkommt, sondern der auch in der, ich sag mal, anderen Literatur, in anderer Literatur in der damaligen Zeit vorkommt. Agape ist halt nochmal eine andere Liebe, die man beschreiben kann als hingebungsvoll, wobei jetzt eben nicht im Sinne von Eros oder vielleicht beschreiben könnte als bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die eben nicht darauf angewiesen ist, dass wir ein Gegenüber treffen, der jetzt ähnliche Interessen hat und wir werden dann beide zusammen irgendwie Philosophen, sondern Agape ist diese Liebe, die bedingungslos ist. Und deswegen wird auch in der Bibel dieser Begriff häufig benutzt, einfach um das auch mit auszudrücken. Und das ist aber eben ein Begriff, der nicht nur für Gottes Liebe, die wir mit bedingungsloser Liebe dann verbinden, benutzt wird, sondern er wird auch für, ich sag mal, das mitmenschliche Miteinander dann benutzt. Also und so finden wir in der Bibel eben viele Verse, wo wir, wenn wir es auf Deutsch lesen, nicht vermuten, dass sich dahinter Agape verbirgt. Aber das ist eben das, was Agape eben auch meint, diese bedingungslose Liebe, aber eben nicht so, wie wir es gefühlt haben, dass das nur die Liebe ist, die von Gott kommt, sondern das hat auch was mit der menschlichen Liebe zu tun. So, jetzt wieder zurück auf den ersten Pfad. Wann fliehen fast alle Menschen? In was für Situationen? Es gibt ja Situationen, die irgendwie Angst machen und es gibt dann Leute, die gehen drauf zu und kämpfen, andere ziehen sich zurück, ganz unterschiedlich. Aber es gibt eben eine Geschichte, wo wir eigentlich alle eher die Tendenz haben zu fliehen und das ist, wenn wir versagen, wenn wir schuldig werden. Dann haben wir so den Reflex, erstmal meinetwegen ein Mäntelchen drüber, dass es keiner sieht. Ist ja auch so ein Fluchtreflex. Dann haben wir irgendwie so die Tendenz, dass wir es irgendwie verbergen. Also wir machen kein großes Geschrei darum, weil dann kriegen die anderen es ja mit, sondern dann sind wir, in den Augenblicken sind wir alle irgendwie eher so Fluchttiere. Dann ziehen wir uns zurück, weil wir das irgendwie so gelernt haben, dass es besser ist, also mit Versagen und mit Schuld so umzugehen. Manchmal ist dann, wenn man das in der Politik erlebt, kriegen dann die Politiker von ihren Beratern gesagt, du musst jetzt mal auch offen damit umgehen und. Aber wir sehen das zum Beispiel ja bei diesen ganzen Plagiatsaffären. Da war ja keiner dabei, der gesagt hat, hab mich erwischt, dumm gelaufen. Nein, da wird ja erstmal so geguckt, kann man das irgendwie gerade biegen, dann redet man nochmal mit der Uni, können die irgendwie dann, und das sind alles eben diese Fluchtreflexe, dann in den Situationen sind wir alle so Fluchttiere. Und das ist in den unterschiedlichen Situationen unseres Lebens immer wieder gegeben, das ist nicht ein Thema des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern das ist ein Menschheitsthema. Petrus, dieser Mann Gottes, dieser Fels Gottes. Wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde schon ein bisschen darüber gesprochen. Petrus war ja der, der sich hingestellt hat, als Jesus gesagt hat, einer wird mich verraten, ihr werdet euch alle verdrücken, also ihr werdet alle fliehen, hat sich Petrus hingestellt und hat gesagt, Jesus, mach dir keine Sorgen, ich greif an. Ich werde die Zähne fletschen und ich schlag mich nicht in die Büsche. Das ist ja oft, ich sag mal, in der Theorie so, das, was wir uns auch wünschen, dass wir in diesen gefährlichen Situationen dann unseren Mann oder unsere Frau stehen und drauf zugehen. Und Petrus war eben so ein Typ, der sagte, Herr, ich weiß, die Jungs hier, ich kenne sie auch, schwierige Leute, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bleibe, ich kämpfe. Und dann sagte Jesus zu ihm, na, bevor der Hahn dreimal kräht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Ich? Ein Angsthase? Niemals. Ich, die Beine in die Hand nehmen und fliehen? Wie so ein Karnickel, so ein feiges? Niemals. Und dann kam die Situation, Jesus wurde verhaftet, wir sind das ja alles nochmal durchgegangen, könnt ihr euch ja draußen auch da nochmal angucken, wurde verhaftet, wurde vor den Hohen Rat, vor die Mächtigen der damaligen Zeit gestellt und Petrus guckte sich das auch alles so aus sicherer Entfernung an und dann auf einmal tippte ihn eine Magd auf die Schulter und sagte, sag mal, du gehörst doch auch zu dem da, oder? Habe ich dich nicht mit dem zusammen irgendwie gesehen? Und was sagte Petrus? Ja. Jetzt ist Bekennermut gefordert. Jetzt fletsche ich die Zähne und jetzt lasse ich meinen Worten Taten folgen. Ja, ich gehöre auch zu dem. Und wenn du mich verpfeifen willst und wenn ich dann auch da stehe, für diesen Mann ist mir das es wert. Wäre ja schön, wenn wir so wären. Wenn wir jetzt nur auf Petrus herabblicken könnten und sagen, du Pfeife, sondern weil ging ja anders. Den kenne ich nicht. Muss mich irgendwie verwechseln, habe ich nichts mit zu tun. Und dann wieder so, sag mal, du warst doch auch mit dem, oder? Ich hab dich doch gesehen. Dabei seinen Wundergeschichten, dann standst du doch immer ganz vorne mit dabei und die hab dich doch gesehen. Zweite Mal. Ich kann es nicht leugnen. Ja, aber bitte. Nee, Petrus wieder. Den da kenne ich nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Und auch als dann er zum dritten Mal angesprochen wurde, auf diesen Mann hier, mit dem habe ich nichts zu tun. Und dann krähte der Hahn. Und der, mit dem er 3 Jahre lang unterwegs war, wo er so viel gelernt hat, auch über das, was geistliches, spirituelles Leben ist, der ihn so, jetzt nicht finanziell, aber der so sein Leben reich gemacht hat, den lässt er jetzt da im Regen stehen. Ich denke mal, wir kennen das auch alle, höchstwahrscheinlich aus eigenen Erfahrungen, aber dann auch eben vom Hören sagen, dass uns Leute erzählen, weißt du, ich hatte so einen guten Freund, aber als es drauf ankam, war er nicht da, war er weg. Ich glaube, wir alle kennen das ja so, dass wir so in Krisenzeiten kommen, wo wir gerade den anderen brauchen. Kenne ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Bei mir war es ja so, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich mich ja von meiner Frau getrennt habe, von meiner damaligen. Und ja, zum Glück ist man in so einem Kollegenkreis. Man trifft sich so alle 6 Wochen, wo dann auch gefragt wird, und wie geht's dir? Das habe ich immer organisiert auch und die Leute zusammengerufen und. In der Situation wurde ich auf einmal nicht mehr eingeladen. Die Bajuwaren, die meint es noch mal ein bisschen ernster. Und dann habe ich irgendwann den gefragt, der das dann von mir übernommen hatte, diese Einladung. Was ist denn los? Du bist ja umgezogen und wir hatten deine Adresse nicht. Ich sage, kann ja sein, dass sich das geändert hat, aber wir haben das immer per Mail gemacht. Ne? Und läuft doch immer noch so, oder? Kennen wir, glaube ich, alle die Situation, wo wir dann diese Erfahrung machen, dass die, die lauthals immer gesagt haben, auf mich kannst du bauen, kann kommen, was will, auf einmal das Weite gesucht haben, weil man sich mit uns nicht mehr sehen lassen wollte. Das gibt's. Und so einer war Petrus, der eben große Worte gemacht hat, aber keine Taten folgen ließ. Und dann kam eben das, was wir jetzt gefeiert haben mit Karfreitag und der Ostermorgen. Aber dann kam es eben zum ersten Gerichtstag. Und warum wir in solchen Situationen immer das Weite suchen und fliehen, ist, weil diese Philia, diese Liebe eben darauf baut, dass du die ähnlichen Interessen hast wie ich. Dass wir uns irgendwie verstehen, dass es irgendwie passt. Und wir wissen genau, wenn es nicht mehr passt, weil wir versagt haben, dann bricht diese Liebe auch auseinander. Und davor haben wir alle Angst und zu Recht Angst, weil diese Philia, diese Liebe, das ist etwas, wonach wir uns sehnen, dass in dieser Welt Menschen sind, ja, wo wir sagen, wir verstehen uns blind, wir brauchen eigentlich gar nicht reden. Es gibt ja so Beziehungen, so Freundschaften, da sieht man sich Jahre nicht und dann trifft man sich wieder und als wäre es gestern gewesen. Danach suchen wir, aber wir wissen genau, wenn wir versagen und wenn auf einmal die ganze Welt mitkriegt, was wir für Fälscher sind, was wir für Angsthasen sind, was weiß ich, dann passiert genau das. Du bist ja umgezogen, also ja, dann werden wir nicht mehr eingeladen, dann gehören wir nicht mehr dazu. Und das ist die Angst, die zuallererst uns immer in die Flucht treibt, dort, wo wir versagen. Da sind wir alle Angsthasen und Fluchttiere. Das ist ein Überlebensreflex. Dann haben wir uns in der letzten Woche mit diesem wunderbaren Fischfang beschäftigt. Also Johannes hat das so beschrieben, nochmal hinten dran gehangen, dieses 21. Kapitel, und hat eben beschrieben, wie er seine Jünger, die sind dann wieder fischen gegangen, gesehen hat und haben nichts gefangen. Und dann sagt er zu ihnen, ihr müsst es das machen, was ihr immer gemacht habt, ihr müsst es mal anders machen, also werft das Netz zur anderen Seite raus. Und dann fingen sie die ganzen 153 Fische, über die wir letzte Woche ja gesprochen haben, und Petrus kriegt das mit und da ist er wieder ganz der Held, weil es kostet ja nichts. Schmeißt sich das Gewand über, springt ins Wasser hin zu Jesus, sie essen miteinander. Aber er wusste genau, da ist noch was offen. Da muss noch mal was geklärt werden. Man aß miteinander und irgendwann kam Jesus zu ihm. Das ist das, man sieht sich immer zweimal im Leben. Kennen wir auch. Jetzt ist Tag der Abrechnung. Agape me, Petrus? Das war die Frage Jesu. Agape me? Mehr noch als die anderen? Liebst du mich? Und hier benutzt Johannes eben dieses Wort Agape. Und Petrus antwortet ihn und sagt, Philio se. Ja, ich liebe dich. Aber ein anderer Begriff. Nicht Agape se. Ich kann dich nicht bedingungslos lieben. Ich habe gelernt, dass ich für ein Angsthase bin und dass ich mich in die Flucht schlage. Und dann Jesus nochmal, weil er wollte es ja wissen. Petrus, agape me? Du warst doch immer so vorlaut. Du hast doch immer davon erzählt, ich lass dich nicht alle anderen und so. Agape me? So fragt Jesus beim zweiten Mal. Und Petrus antwortet, Jesus, Philiose. Ja, ich liebe dich, aber es ist irgendwie interessensgeleitet. Das kriege ich hin, aber was soll man mit so einem Typen machen, der nicht bereit ist, bedingungslos zu lieben? Der nicht sein Mann oder seine Frau steht, wenn es darauf ankommt. Was soll man mit solchen Typen machen? Was soll man mit denen machen, die wortreich und gestenreich eben irgendetwas raushauen und am Ende ihre Liebe ist nur von Gemeinsamkeiten, von Interessen geleitet? Was willst du mit so einem Typen machen? Und dann fragt Jesus ihn zum dritten Mal. Und danach lesen wir, dass Petrus traurig wurde. Denn Jesus fragte ihn beim dritten Mal, Filio, me? Nicht wieder Agape, me, sondern Filio, me? Und da wurde Petrus traurig, weil er entdeckte, dass seine Liebesfähigkeit an Grenzen kommt. Das haben wir alle miteinander schon erlebt, bei anderen, aber auch bei uns. Wenn es zu viel kostet, dann hören wir auf, dann schlagen wir uns in die Flucht. Dann, wir sind ja beides, aber dann sind wir die Angsthasen, die es weiter suchen. Und Jesus fragt ihn, Filio, me? Und Petrus antwortet, Filio, se. Und da begegnen die beiden sich. Und was hier passiert ist, dass Jesus diesen Heißsporn nochmal deutlich macht, wozu er in der Lage ist. Ja, wir können lieben. Wir können den Nächsten, den anderen lieben. Aber wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir auf einmal merken, naja, der falsche Fußballverein, falsche Philosoph, falsch, dann distanzieren wir uns, dann endet diese Filio. Das ist unsere Wirklichkeit. Und wie barmherzig ist es von diesem Nazarener, dass er nicht sagt, aber ich erwarte von dir und jetzt streng dich mal an, Agape me. Nein, er gibt sich zufrieden mit dem, was wir können. Aber, und das ist wichtig, weil dann schließt sich ja immer an, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Wichtig ist für die Nachfolge und für das, was wir dann tun, dass wir uns unser Selbst bewusst sind. Dass wir eine Ahnung davon haben, wer wir sind. Und Jesus lädt Petrus dann ein, zweimal, und sagt, folge mir nach. Folge mir nach, also lauf mir hinterher. Aber es ist ja viel mehr. Folge dieser Liebe, von der du jetzt einen Geschmack hast, die es in dieser Welt gibt. Es gibt die Agape, diese bedingungslose Liebe, die immer hält, die nie vergeht. Es gibt diese Liebe. Wir haben sie nicht und wir werden sie in diesem Leben auch niemals so bekommen, wie sie unser Herr in sich getragen hat, der selbst am Kreuz noch gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt diese Agape in dieser Welt. Und was Jesus will, ist, dass wir ihm nachfolgen und dass wir dieser Liebe, dieser Agape nachfolgen, dass wir vielleicht immer Schritt für Schritt mehr zu Menschen werden, die hinwachsen zu dieser Agape-Liebe. Die hinwachsen zu dieser bedingungslosen Liebe. Die hinwachsen dahin, dass sie sagen, du bist willkommen, egal woher du kommst, egal wie du aussiehst, egal wie deine Geschichte ist, du bist in meiner Gegenwart vollkommen. Ja, wir kommen an unsere Grenzen, aber diese Geschichte will uns deutlich machen, dass wir diese Grenzen verschieben können. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann muss ich an dem Tag Man sieht sich ja immer zweimal. Und wenn man sich dann wieder begegnet, eben nicht. Tag der Abrechnung machen. Jetzt zahle ich es dir heim. Jetzt kommt die Retourkutsche. Sondern dann kann ich dem anderen vielleicht anders begegnen. Und kann ihm sagen, weißt du, ich verstehe dich, weil ich bin auch so oft ein Fluchttier, ein Angsthase. Ich kenne das. Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Mir ist Gnade widerfahren. Und das will ich auch dir dann weitergeben. Petrus musste an diesem Morgen nochmal durch eine Schule durch und am Donnerstag haben wir sehr schnell rausgekriegt, dass er kaum die erste Lektion hinter sich hatte, schon wieder versagt hat, aber ja, so sind wir. Aber er ist dran geblieben und hat sich von dieser Liebe, von dieser Agape so sehr anstecken lassen, dass er am Ende, wo man gesagt hat, sag mal, du bist doch auch einer von denen, die mit dem da was zu tun hatten, oder? Und da hat er nicht mehr gesagt, kenne ich nicht. Da hat er nicht mehr gesagt, nee, muss dich vertun. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, ich bin auch einer von den Bekennern. Ich bin auch einer von denen, die ihn gekannt haben. Dann haben sie gesagt, überleg dir das nochmal, weil dann kommst du wie dein Vorbild, du wirst es ja mögen, auch ans Kreuz. Überleg nochmal, kennst du den? Und Petrus bekannte, ja, das ist mein Freund, das ist mein Herr. Und wenn ihr mich jetzt ans Kreuz schlagt, dann bitte aber nicht so, wie es mit meinem Herrn getan habt, denn das habe ich nicht verdient, sondern dann dreht mich um. Und hängt mich über Kopf auf. Das hat die Liebe in ihm bewirkt. Das bewirkt diese Agape in Menschen. Ein paar hundert Jahre später hat der Kirchenvater Augustinus, der sich viel mit dem Christentum beschäftigt hat, also 4. Jahrhundert, der dann auch Christ geworden ist, ein kleines Büchlein herausgegeben. Die Konfession ist, Bekenntnisse. Ich habe heute Nacht noch ein bisschen wieder darin gelesen und es ist immer wieder einfach bewegend. Denn dieser Mann, und das ist das, was das Bekenntnis auch in der Nachfolge meint, hat dieses Buch geschrieben auf der einen Seite als Schuldbekenntnis. Und hat dann beschrieben, was er getan hatte, Manichäismus und. Und ja, wie als junger Mann über die Stränge und. Es ist ein Schuldbekenntnis. Aber diese Konfessionen sind auch ein Glaubensbekenntnis. Und das gehört zusammen. Wir müssen uns nicht in die Flucht schlagen lassen, wenn wir unserem Scheitern begegnen, sondern wir können sagen, da ist eine Liebe in dieser Welt, die ist bedingungslos und die hört auch nicht auf. In diese Gegenwart hinein kann ich über meine Schuld sprechen, aber aus dieser Gegenwart heraus und aus der Nachfolge heraus kann ich auch bekennen, ja, ich gehöre auch zu dem. Und ich renne nicht mehr weg, weil ich weiß, dass ich hier etwas gefunden habe, was ich sonst nirgends in dieser Welt finde. Das sind sie miteinander durchgegangen, die beiden Freunde, die durch dieses Scheitern nicht zu ehemaligen Freunden wurden, sondern wo sich das noch vertieft hat. Und Jesus lud ihn ein und sagte, folge mir nach. Willst du? Amen.